Hallo Albert.
Hallo Jan.
Große Neuigkeiten in eigener Sache. Der Pudel und der Kern wird als gemeinsames Buch von uns erscheinen am 15. Oktober 2024. Was ist das für ein Buch, Albert?
Wie der Untertitel sagt, eine Philosophie für den Alltag und ein gutes Leben. Wir haben uns bemüht, in 13 Kapiteln die wesentlichen Aspekte des gelingenden Lebens auf den Punkt zu bringen, wie etwa Authentizität, Gelassenheit, Persönlichkeitsentwicklung und andere.
Die großen Fragen des Lebens also zu beantworten mit Hilfe von guten alten Bekannten wie Sokrates, Marc Aurel, Seneca, Konfuzius. Und jetzt das Beste, ihr könnt dieses Buch jetzt schon vorbestellen, ab sofort über den Link, den ihr in den Shownotes findet. Unser Partner Autorenwelt hat eine Signieraktion dazu ins Leben gerufen. Das heißt, dort könnt ihr eingeben, für wen wir das Buch signieren sollen, für eure Oma, Schwester, Kinder oder eben auch für euch selbst. Dann signieren wir das für euch, personalisieren das und die Autorenwelt schickt es dann über unseren Verlag an euch am 15.10. zu. Danke fürs Zuhören und viel Spaß weiterhin mit dem Podcast.
Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel
und der Kern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Weisheitslehre. Und heute insbesondere alle Freundinnen und Freunde an der Schnittstelle zwischen Philosophie und Psychologie, denn wir haben eine der renommiertesten und bekanntesten Psychologinnen Deutschlands oder im deutschsprachigen Raum zu Gast. Herzlich willkommen, Stefanie Stahl.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass du bei uns bist und ich möchte natürlich auch dem Albert sagen, Servus und Hallo.
Ja, Servus, Servus Steffi, Servus Jan.
Vielen Dank, Stefanie, dass du dich bereit erklärt hast, zu uns in den Podcast zu kommen. Wir bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern sehr häufig das Feedback, dass es eben gerade dann spannend für sie wird, wenn so die Philosophie und die Psychologie zusammentreffen. Und ich habe mich natürlich im Vorfeld auch mit deinen Büchern, mit deinen Podcasts, Interviews beschäftigt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es durchaus, und das ist ein Teaser sozusagen für unser Interview, einige Überschneidungen zwischen den Themen der praktischen Philosophie, wie wir sie, oder vor allem der Albert sie betreibt, und deinen Themen gibt. Und die möchten wir heute rausarbeiten. Aber damit auch die wenigen, die dich nicht kennen, noch ein paar Infos zu dir bekommen, würde ich mal kurz einführen, dass du in Hamburg geboren und aufgewachsen bist, dann in Trier Psychologie studiert hast, seit 1994 in Trier mit einer eigenen psychologischen oder psychotherapeutischen Praxis unterwegs bist und dann aber, glaube ich, deine Berufung oder das, was wegen dich zumindest mal halb Deutschland kennt, ist deine Funktion als Autorin. Du schreibst seit 2005 Bücher, angefangen mit dem Buch »So bin ich eben«. Und dann kam eben dein Mega-Bestseller, »Das Kind in dir muss Heimat finden«, 2015 erschienen. Bis heute führst du alle Spiegel-Jahres-Bestsellerlisten an, immer noch auf Platz 1. Das ist natürlich ein unfassbarer Erfolg und dafür bist du bekannt. Und jetzt 2022 das aktuelle Buch »Wer wir sind«, wo dein, soweit ich es verstanden habe, schon dein Anspruch auch ist, so eine Art Schaltplan oder Bauplan für die menschliche Psyche vorgelegt zu haben. Und da habe ich mir ein bisschen rein vertieft und tatsächlich einige spannende Parallelen gefunden. Aber zum Einstieg würde ich dich bitten, einfach mal so diese vier psychischen Grundbedürfnisse des Menschen, die du da herausgearbeitet hast, für unsere Hörer vorzustellen. Ich denke, gerade bei der Nummer 1 und der Nummer 4 haben wir da Anknüpfungspunkte.
Also ich habe die nicht persönlich herausgearbeitet. Das war Klaus Grawe, ein sehr renommierter Psychotherapieforscher. Und der hat Metastudien betrieben. Das heißt, sich alle möglichen Studien zu dieser Thematik angeguckt. Und er hat sehr viel zu Psychotherapie auch geforscht. Und der kam auf diese Zusammenfassung dieser vier psychischen Grundbedürfnisse, die ich unmittelbar einleuchtend finde und die ich auch sehr erfolgbringend in der Psychotherapie anwende. Und was ich aber in all meinen Büchern tue, und das habe ich auch hier getan, ich habe das dann quer verbunden, ergänzt und so weiter mit anderen Konzepten, auch mit eigenen Konzepten und so weiter. Aber die vier psychischen Grundbedürfnisse sind erstens unser Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Also jeder Mensch weltweit möchte irgendwo dazugehören und wenn es nur innerhalb seiner eigenen Subkultur ist. Dann haben wir aber auch ein Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle. Das geht auch einher mit unserem Sicherheitsbedürfnis. Da, wo Kontrolle ist, fühle ich mich sicher. Und Autonomie eben, dass wir eben nicht nur nach Bindung streben, sondern auch danach, ja, selbstbestimmt und autonom zu handeln und unsere eigenen Ziele zu verfolgen. Und das liegt schon auf der Hand, dass sich Autonomie und Bindung nicht immer ganz gut vertragen, dass sie auch stückweit ein Gegensatzpaar sind. Also von morgens bis abends wägen wir unbewusst ab, das sind nicht immer bewusste Vorgänge. Wo passe ich mich jetzt an und wo mache ich mein eigenes Ding? Und unser drittes Grundbedürfnis ist das nach Selbstwerterhöhung. Das heißt, weltweit haben alle Menschen ein Interesse daran, irgendwo erfolgreich zu sein, ihren Selbstwert zu stabilisieren, beziehungsweise umgekehrt formuliert, keiner wird gerne beschämt oder in seinem Selbstwert gedemütigt. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Grundbedürfnis. Das ist eigentlich das Offensichtlichste, dass wir möglichst nach guten Gefühlen streben, uns irgendwie gut zu fühlen und belastende Gefühle wie Angst, Trauer, Schamgefühle und was auch immer gerne vermeiden. Und auch daraus ergeben sich natürlich oder können sich natürlich zahlreiche Probleme ergeben. Ne? Also wenn man einfach sehr lange Gefühle verdrängt, unterdrückt, nicht bearbeitet, dass sie dann zu sehr im Außen ausagiert werden und dann natürlich nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Mitmenschen oder unsere Beziehung belasten.
Und gerade dieses erste Grundbedürfnis, wenn ich dich richtig verstehe, kommt ja sehr stark aus der frühkindlichen Entwicklung. Oder da entscheidet sich schon, wie wir mit Bindung umgehen, wie stark unsere Bindung ist, aber auch wie stark wir uns anpassen an unser Elternhaus oder die frühen Bezugspersonen. Vielleicht kannst du dazu nochmal auch eingehend auf dein Konzept des Schattenkindes oder des Sonnenkindes und sagen, wo sind denn da dann so diese Parameter, die entscheiden, wie bin ich bindungsfähig, wie agiere ich in einer Bindung und wie stark passe ich mich an?
Also diese Grundbedürfnisse, die haben sich ja im Grunde aus der Evolution heraus ergeben. Also so wie wir körperlich weltweit denselben Bauplan haben und Individualität einfach nur leichte Abweichungen sind, so haben wir eben psychisch auch denselben Bauplan, weil wir Kinder der Evolution sind. Und dieses Bindungsbedürfnis ist total existenziell wichtig, weil ohne Bindung sind wir nicht überlebensfähig. Und das wissen kleine Kinder auch, die fühlen das ganz intuitiv. Und wenn die Eltern, warum auch immer, nicht in der Lage sind, hinreichend gut die Bindungswünsche ihres Kindes zu befriedigen, dann übernimmt das Kind die Verantwortung dafür, dass seine Beziehung zu den Eltern gelingt, indem es versucht, sich so an die Eltern anzupassen, dass die Eltern es doch ein bisschen lieb haben oder zumindest nicht ablehnen, beziehungsweise im Grunde genommen geht es in diesen ersten Lebensjahren, das spüren auch kleine Kinder, um Leben und Tod. Denn die Eltern haben ja die Macht, im Grunde genommen auch das Kind sterben zu lassen. Und da hat man schon bei 6 Wochen alten Säuglingen in einer sehr bewegenden Studie feststellen können, dass die sich dann schon anstrengen, ihren bindungsgestörten Müttern zu gefallen, indem sie sie nämlich anlächeln, wenn die Mama guckt und einen ziemlich eingefrorenen, ja, traumatisierten, verlorenen Gesichtsausdruck einnahmen, wenn die Mutter irgendwo anders hingeguckt hat. Also die Kinder versuchen dann, sich so zu verbiegen, dass sie den Eltern gefallen. Und das ist natürlich der Nährboden für alle weiteren psychischen Probleme im späteren Leben.
Und dann letztlich auch das Thema Anpassung, was da ins Spiel kommt. Ne? Weil wenn ich versuche, meiner Mutter die Aufmerksamkeit meiner Mutter oder meines Vaters zu erregen, dann muss ich mich im Zweifel, wenn das besonders schwierig ist, eben, wie du sagst, verbiegen oder eben versuchen, dass ich positive Vibes in diese Eltern-Kind-Beziehung reinbringe.
Anpassung und Bindung gehören immer zusammen. Also für die Bindung brauche ich so oder so im Guten wie im Schlechten Anpassungsfähigkeiten. Wenn ich nicht in der Lage bin, mich anzupassen, dann bin ich auch nicht beziehungsfähig. Also für die Anpassung, für die Bindung brauchen wir eben solche Fähigkeiten, wie dass wir zuhören können, dass wir Kompromisse eingehen können. Empathie ist vom größten Vorteil, wenn ich mich gut einfühlen kann in mein Gegenüber. Letztlich auch Vertrauen ist auch eine Fähigkeit, die wir auf Seiten der Bindung brauchen. Und auf Seiten der Autonomie sind völlig andere Fähigkeiten gefragt. Da muss ich erstmal wissen, was ich selber will. Also das heißt, einen ganz guten Kontakt auch zu meinen Gefühlen und Bedürfnissen haben. Dann Entscheidungen treffen, Ziele setzen und die gegebenenfalls eben auch durchargumentieren, mich durchsetzen oder nötigenfalls, wenn jemand meine Autonomie zu sehr behindert, mich auch trennen können. Ja, und die Evolution hat uns wahnsinnig viele Gefühle mitgegeben für die Bindung. Also Die Liebe, die erotische Anziehung, die Trauer klärt uns darüber auf, dass wir eine wichtige Bindung verloren haben. Die Angst ist oft Verlustangst oder eben auch Versagensangst, bezieht sich auch auf Bindung. Schamgefühle sind so ein Druckmittel der Natur, damit wir uns an die Gesellschaft anpassen und so weiter. Für die Autonomie hat sie eigentlich nur ein Gefühl reserviert, das ist die Aggression. Denn um autonom zu sein oder letztlich unsere autonomen Interessen durchsetzen zu können, brauchen wir ein gesundes Maß an Aggression oder eben auch ein ungesundes Maß. Es passieren ja auch wahnsinnig viel schlimme Dinge auf dieser Welt durch verquere Autonomiebestrebungen und dadurch viel zu viel Aggression. Also diese Gesetzmäßigkeiten der Psyche, die treffen genauso auf die Interaktion von zwei Menschen als auch von zwei Staaten zu.
Wenn wir davon ausgehen, dass wir eben alle nicht in einer perfekten Welt leben, dann wird wahrscheinlich niemand die perfekte Eltern-Kind-Beziehung in den frühen Jahren gehabt haben. Also jeder musste sich wahrscheinlich ein bisschen verbiegen, sowohl die Mutter als auch das Kind, um dem allen gerecht zu werden, dieser speziellen Situation. Und da kommt es dann eben bei dem einen zu einem gesunden Verhältnis, wenn ich es richtig verstehe, ne? Und der andere, der eben besonders strampeln muss, wo die Mutter vielleicht auch kindliche Frühprägungen verarbeitet in ihrer Mutter-Kind-Beziehung, da kann es dann eben auch mal zu schwierigen und eben auch zum Teil dann krankmachenden Beziehungen kommen.
Ja, das große Problem ist halt eben, oder was heißt Problem, die Tatsache ist, sagen wir es mal so, wertfrei, dass wenn wir auf die Welt kommen, unser Gehirn noch nicht so richtig ausgebildet ist. Das verknüpft sich erst und das verknüpft sich gemäß der Erfahrung, die es macht mit der Interaktion seiner Umwelt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ziemlich lieblose Eltern habe, die meine Bindungswünsche überhaupt nicht befriedigen, dann können sich gewisse Kreisläufe, emotionale Kreisläufe im Gehirn auch gar nicht richtig einspuren. Also zum Beispiel die Stressregulation. Also wenn Kinder gestresst sind, die sind ja ständig gestresst, weil sie immer irgendwas haben. Das kindliche Gehirn, also das Gehirn bis zu 2 Jahren, kann Stress nicht selber regulieren. Da muss jemand von außen kommen, und zwar am besten eine sehr vertraute Bezugsperson, wie zum Beispiel die Mama oder der Papa. Und die nehmen dem Kind sozusagen den Stress ab, indem sie das Kind trösten und streicheln und seine Bedürfnisse befriedigen, ihm was zu essen geben oder was auch immer, wonach es schreit. Und dann spurt sich allmählich im Gehirn ein, also erst werden Stresshormone ausgeschüttet, wie beispielsweise Cortisol und so weiter. Und durch die Beruhigung im Außen, die das Kind erfährt, werden dann auch wieder so Beruhigungshormone ausgeschüttet. So, und dann entsteht so eine Stressberuhigungsachse im Gehirn, die spurt sich ein. Wenn aber die Beruhigung von außen viel zu selten kommt, wenn da ganz viel Unsicherheit ist, dann spurt sich das im Gehirn nicht ein. Das ist dann also auch ein Hardware-Schaden. Und man hat halt festgestellt, dass Menschen, die eben sehr viel Stress in diesen ersten 2 Lebensjahren erfahren haben, beziehungsweise sehr wenig Sicherheit, dass sie eben auch später als Erwachsene viel, viel schneller unter Stress geraten und es auch schlechter regulieren können. Und das gilt auch für andere Gefühle. Das heißt, da spuren sich manche hormonellen Achsen im Gehirn gar nicht gut ein und die Hormone sind ja die Gefühlsträger. Aber wir brauchen ja eben genau diese Gefühle, um mit uns selbst und mit der Welt da draußen zurechtzukommen.
Und dann jetzt noch eine Frage, bevor ich den Albert mit reinhole. Das Thema Selbstreflexion liegt dann ja über dem Ganzen, über diesen 4 Elementen wie so ein umspannender Bogen. Also damit ich da rankomme, damit ich verstehe, welcher Schaltplan tickt denn oder funktioniert denn da bei mir, dafür muss ich eigentlich in mich selbst hineinhören und überlegen, bin ich ein zu angepasster Typ? Ist da vielleicht bei mir ein Autoprogramm gelaufen, was zu sehr in Richtung Autonomie oder in Richtung Anpassung gegangen ist?
Genau, es geht ja in beide Richtungen, ne? Ich kann mich sehr auf der autonomen Seite verankern, wenn ich eben auch schlechte Bindungserfahrungen gemacht habe, dass ich sehr früh und tief gelernt habe, die Welt da draußen ist nicht verlässlich, ich kann mich nur auf mich selber verlassen. Oder eben, wenn sich sehr früh dieses Bindungsprogramm eingespurt hat, dass ich eher in die überangepasste Richtung gehe. Manche Menschen pendeln auch ständig zwischen beiden hin und her. Und das Problem ist eben, wenn ich mich nicht selbst reflektiere, dann bin ich natürlich der Sklave oder die Sklavin meines Gehirns, weil dann bin ich ja zutiefst identifiziert mit meinem Programm. Das heißt, ich glaube alles, was ich denke und fühle. Und wenn diese Programme eben nicht nur gesund sind, dann hat das eben sehr negative Auswirkungen auf mich und auf meine Beziehungen und letztlich eben auch auf die Gesellschaft. Deswegen plädiere ich ja immer dafür oder ich sage immer wieder, dass diese persönliche Selbstreflexion auch wirklich eine höchst gesellschaftliche und politische Notwendigkeit ist. Denn wäre jeder Mensch auf dieser Welt wirklich reflektiert, dann hätten wir eine komplett andere Welt. Dann wäre die Welt nicht so, wie sie ist. Denn ganz, ganz viel von diesen schlimmen Dingen, die auf dieser Welt passieren, passieren, weil führende Politiker und Politikerinnen sich selbst zu wenig reflektiert haben, beziehungsweise auch das Volk, das sie wählt oder nicht abwählt oder nicht in die Rebellion geht, in autoritären Staaten, was auch immer. Das hängt alles miteinander zusammen, weil so wie ich aufgestellt bin, hat das eine riesige Auswirkung, wie ich die Welt da draußen wahrnehme. Also mein Selbstbild bestimmt eigentlich meine Weltwahrnehmung.
Albert, da liegen Stefanie Stahl und Sokrates auf einer Linie, oder?
Ja, nicht nur da. Also vieles von dem, was Steffi gesagt hat, findet sich in den antiken Weisheitslehren und in der antiken praktischen Philosophie wieder. Unter anderem auch der letzte Punkt, also Konfuzius ganz stark, aber auch Sokrates haben auch die Arbeit an sich selbst, Persönlichkeitsentwicklung, die Bereinigung von negativen Affekten, das Finden guter Gefühle und gute Einstellung zu seinen Mitmenschen und zu der Umwelt, dass das die Wurzel eigentlich von jedem Wohlergehen einer Gemeinschaft auch ist. Also sie haben gesagt, man muss beim Einzelnen anfangen, wenn man eine Gesellschaft gründen will oder eine friedliche Gesellschaft haben will. Und da muss man erstmal in seinem eigenen Seelengarten aufräumen. Sokrates meinte, was Besseres kann man auch für die Gesellschaft nicht tun, als dass man in sich selbst Frieden findet und da mal aufräumt. Und
schade, dass sich das so wenig rumgesprochen hat. Ne?
Ja, das ist es.
Der Albert arbeitet dran.
Ja, Steffi auch. Also da arbeiten viele dran, weil das ist eigentlich schon immer bekannt gewesen und ist auch Wesentliches ist davon auch gar nicht vergessen worden. Aber durchzudringen, und es liegt wohl auch daran, dass es keine einfache Aufgabe ist, in sich Frieden zu finden und zu schaffen. Das ist, Steffi hat es schon angedeutet, wir tragen da eine große Hypothek mit uns rum. Die Eltern, die haben sich auch nicht gemacht, die tragen ihrerseits eine Hypothek. Die Inder nannten das Karma, das geht dann so durch und man wird geboren, wenn man anfängt, seine eigene Welt zu gestalten im jugendlichen Alter. Da hat man erstmal eine unglaubliche Menge Baustellen da, je nachdem wie die frühkindliche Erziehung war, sogar wie die Schwangerschaft war. Da muss man erstmal aufräumen, bevor man dann zum Autonomos, zum Selbstgesetzgeben kommt oder zu guten Gefühlen. Da muss man erstmal die vielen negativen Gefühle, die auch in uns sind, die muss man erstmal versuchen, damit klarzukommen. Und das eben geht ohne Selbstreflexion nicht, geht wahrscheinlich auch nicht ohne eine Gemeinschaft, ohne Mitsein, ohne Freunde oder Partner. Also da wurde auch immer darauf hingewiesen. Und deshalb waren die frühen philosophischen Schulen auch Lebensgemeinschaften, weil das enge Miteinander ist auch notwendig. Vieles erkennen wir nicht, sondern nur ein Außenstehender und da muss uns erstmal einer darauf aufmerksam machen. Aber dann letztlich müssen wir selbst in den Seelengarten steigen und ihn herrichten. Das kann dann auch kein anderer tun. Er kann nur Anregungen geben, er kann nur Hinweise geben oder auf bestimmte Probleme aufmerksam machen.
Das wäre jetzt meine Frage an dich, Steffi. Also ich finde es einen sehr guten Aufruf, stärker in die Selbstreflexion zu gehen, zu reflektieren, wo liegen bei mir möglicherweise dysfunktionale Gedanken, schlechte Prägungen oder eben eine Überanpassung. Was empfiehlst du, wie kann ich in dieser Richtung agieren?
Ich denke, ein relativ einfacher Weg, ja gut, einfach ist relativ, aber ist der, wenn man sich einfach mal zurücklehnt, mal ein bisschen in sich hineinfühlt und sich mal erinnert, wie war das eigentlich früher so bei mir daheim? Wie war eigentlich so die Atmosphäre in meinem Elternhaus? Habe ich mich als Kind geliebt und angenommen gefühlt, auch verstanden gefühlt von meinen Eltern? Das würde jetzt so die Bindungsfrage bedienen. Respektive, haben meine Eltern auch meine Autonomie gefördert? Das beinhaltet auch so Fragen wie, durfte ich als Kind einen eigenen Willen haben? Ja, hatte ich mal die Chance, auch was zu verhandeln, mal was durchzusetzen? Also wurde das mit berücksichtigt? Denn wenn Eltern da zu rigide sind, entsteht bei Kindern und dann später auch im Erwachsenen so eine innere Einstellung oder so ein Grundlebensgefühl, dass Beziehungen etwas sind, das man so über sich ergehen lassen muss, also wo man wenig Einflussnahme hat. Und wenn aber auch diese autonome Seite gut gefördert wurde, dann hat das Kind und entsprechend später der Erwachsene das Gefühl, Beziehung ist etwas, was ich mitgestalten kann. Also auch meine Bedürfnisse, meine Wünsche, einen Raum finden, Platz finden oder wo ich mich gegebenenfalls einfach auch mal durchsetzen kann, ohne direkt die Bindung zu verlieren, also ohne direkt die Beziehung kaputt zu machen. Und diese ganzen wichtigen Fragen entscheiden sich da eben. Also, dass ich dann mich einfach mal frage, wie war das denn bei mir daheim? Und dann mal so tief in mich spüre, und welche Glaubenssätze sind eigentlich in mir entstanden? Also ganz grob, was halte ich von mir selbst? Im tiefsten Inneren. Genüge ich oder genüge ich nicht? Bin ich okay oder nicht? Und was glaube ich, was muss ich tun, um geliebt zu werden? Weil dann kommen schon schnell diese sogenannten Selbstschutzstrategien auch. Ja, ich muss lieb und artig sein, ich muss perfekt sein, ich darf keine Fehler machen, ich muss funktionieren und so weiter und so fort. Also, und dass man da mal tief in sich taucht, und da erlebe ich immer wieder, ich bin ja auch seit 30 Jahren Psychotherapeutin, dass vor allem Männer da manchmal Schwierigkeiten haben, Zugang zu sich zu finden. Also ich kenne nicht wenige sehr erfolgreiche Männer, die einfach auch attraktiv sind, ich sag mal in jeder Hinsicht, ne? Die schon so in den Raum kommen und denkst, wow, cooler Typ, sieht blendend aus, ist hoch erfolgreich und gut, blendend aussehen ist nicht, es gibt auch viele andere Männer, die vielleicht nicht so gut aussehen, aber dieses Grundmuster, und die sind ganz identifiziert eigentlich mit ihren Selbstschutzstrategien, das heißt mit dem Streben nach Erfolg, als auch zum Teil auch als Kompensation eines eigentlich labilen Selbstwertgefühls, und sind damit so identifiziert, dass sie gar nicht merken und spüren, dass im tiefsten Inneren so ein Genüge nicht lauert. Nun könnte man ja sagen, ist ja auch wurscht, wenn sie es nicht merken, dann ist ja egal. Aber dieses Genüge nicht regiert sie halt sehr aus dem Untergrund, wie so ein kleiner Guerilla da im Untergrund, und bewirkt eben häufig ein Scheitern von Beziehungen, beziehungsweise keine wirklich nahen Liebesbeziehungen. Also man kann ja auch ein Leben lang verheiratet sein, ohne eine wirkliche Ehe zu führen, beziehungsweise wirklich eine nahe Beziehung zu haben. Und es treibt sie halt auch oft über die Maßen weiter an in diesem Erfolgssystem, was nicht immer gesund sein muss für sie selbst, aber auch nicht immer gesund sein muss für die Umwelt, ja, je nachdem, mit was sie ihr Geld machen.
Und da würdest du sagen, ist dann nicht nur mangelnde Selbstreflexion, sondern vielleicht sogar auch so ein Disconnect mit den eigenen Gefühlen, dass man mit denen an sich einfach nicht mehr verbinden kann, nicht mehr merkt, was passiert denn da mit mir?
Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele Menschen sind disconnected zu ihren Gefühlen, die sind häufig auf dem Funktionsmodus, auch ohne es unbedingt zu merken, sind relativ dissoziiert, sagen wir in der Psychologie, also dass sie sich eigentlich gar nicht so gut spüren. Darunter lauert natürlich auch eine gewisse Leere, und das wird halt häufig kompensiert mit einer übertriebenen Geschäftigkeit. Also da draußen gibt es Millionen von Menschen, die nicht still sitzen können, weil dann halt in der Stille die Gefühle vielleicht von Angst oder von Leere oder von Einsamkeit anklopfen. Und sobald die ein bisschen anklopfen, werden die sofort wieder kompensiert. Und es ist so, so einfach zu kompensieren. Also es ist so einfach, sich wieder in die Arbeit zu stürzen, in Hobbys zu stürzen, in Affären zu stürzen, Alkohol zu trinken, whatever. Also es gibt so, so, so viele Möglichkeiten, um sich von sich selbst abzulenken. Das ist relativ einfach, nur die Auswirkungen sind halt oft so dramatisch. Also erstmal für die Betroffenen selbst, also in der Lebensmitte geht es oft eigentlich noch relativ gut. Gegen Ende raus kommt dann die Einsamkeit und der Mangel an echter Verbundenheit. Und das ist ja das, wonach wir eigentlich alle uns sehen und streben, nach echter Verbundenheit. Und wenn man Menschen am Lebensende befragt, und dazu gibt es ja viele Befragungen, was hat dich wirklich glücklich gemacht im Leben? Dann sind es immer die gelungenen Beziehungen. Nicht das Segelboot, nicht die Yacht, also sondern die gelungenen und gelingenden Beziehungen. Und das ist eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht. Und wenn ich immer über die hinweg lebe, weil ich mich mit mir selber und meinen Gefühlen gar nicht verbinde und deswegen mich auch gar nicht wirklich mit anderen Menschen verbinden kann, dann beschneide ich mich selbst des Lebens sozusagen, des Erlebens. Aber es wird auch immer wieder passieren, dass ich andere Menschen sehr stark verletze. Zum Beispiel mit meiner im Kern nicht richtigen Beziehungsfähigkeit.
Albert, das erinnert mich sehr stark an die Stoiker. Wenn ich zu sehr im Außen lebe, dann wird das alles hohl, was ich mir da so als Gebilde geschaffen habe.
Ja, nicht nur die Stoiker, das finden wir auch in anderen praktischen Philosophien, Weisheitslehren. Mir fällt dann China ein, Chunzi, ein Philosoph aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Wenn du dich nur nach außen wendest und nicht immer wieder zu dir zurückkehrst, wirst du später als Gespenst herumlaufen. Was du draußen findest, ist der Tod. man wird leblos. Oder auch, was Steffi auch so schön gesagt hat, man muss zur Ruhe kommen, das Hamsterrad an die Zeit anhalten. Das Vorgänger von Chunze, der ist ein Daoist, war Lao Tse, das berühmte Tao Te King. Und der erste Zeile aus dem 16. Kapitel lautet: Schaffe Leere bis zum Völligsten. Und dann später heißt es: Ein jedes kehrt zurück zur Wurzel, etc. etc. Also, das sind bei mir meistens die ersten Kapitel in meinen Büchern, den Schritt anhalten. Also, wenn du nicht sagst, Pause, jetzt stopp mal, Handy aus. Wer bin ich eigentlich oder wie fühle ich mich eigentlich? Läuft eigentlich alles gut und läuft das nicht? Also diese Momente der Stille oder Leere, das strebt ja auch der Zen-Buddhismus dann an. Also diese, dann komme ich überhaupt gar nicht zu mir, weil ich muss mich auf mich besinnen. Dazu brauche ich Ruhe, Stille und die richtige Atmosphäre. So komme ich überhaupt nicht einen Schritt weiter. Ich komme nicht auf die Schliche. Und dann, wie Steffi das richtig sagte, dann mangelt es schon an einem guten Verhältnis zu sich selbst, dass man sich selbst liebt, so annimmt, wie man ist. Und wenn das fehlt, die Liebe zu sich selbst, werde ich auch Probleme bekommen, in guten, tragenden Resonanzachsen zu gehen, also in guten zwischenmenschlichen Beziehungen werde ich auch Probleme haben, Liebe zu schenken und Liebe zu empfangen auf einer tieferen Ebene. Und das hängt alles miteinander zusammen. Das hat sehr viel mit dem Selbstverhältnis zu tun, das man klären muss. Und ohne nachzudenken, ohne nicht immer wieder in seinen Seelengarten zu gehen, um dort aufzuräumen, gute Samen zu pflanzen und die schlechten kurz zu schneiden oder gar am besten mit Wurzeln rauszureißen, komme ich da nicht weiter.
Aber was würdest du, Albert, dann empfehlen, wenn ich merke, da ist irgendwas überhaupt nicht in der Balance. Ich bin zu angepasst beispielsweise oder ich merke, ich strebe nur noch nach Freiheit und kann überhaupt nicht mehr mit anderen Menschen Verbindungen oder längere Verbindungen aufbauen.
Also das hat Buddha schon in den 4 edlen Weisheiten gesagt. Die erste Weisheit ist die, Wahrheit ist die vom Leiden in der Welt. Also wenn du ein Leiden hast, ein Interpret, ein Yoga-Lehrer, berühmter, der vor 2-3 Jahren gestorben ist, hat das mal so dann aufs Gelegt. Zunächst mal muss ich erkennen, da gibt es ein Problem. Also wenn ich da gar nichts spüre etc., dann explodiert es irgendwann mal, wie Steffi auch zurecht hat, das kommt alles wieder, Unaufgeräumtes kommt irgendwann an die Oberfläche. Also erster Schritt, ich habe ein Problem. Zweite, was ist die Ursache des Problems? Und das ist ganz wichtig, das ist das Zurückgucken. Und die meisten Beratungen, die ich mache, enden genau wahrscheinlich wie bei Steffi in der frühkindlichen Phase. Da ist irgendwas nicht gut gelaufen und nicht richtig verarbeitet und daraus kommen die diversesten Probleme. Also das hat Buddha schon gesehen, zweiter Schritt. Was ist die Ursache? Habe ich die Ursache, weiß ich auch, wie ich sie aufheben kann. Und dann gibt es die 4. Wahrheit vom achtfachen Übungspfad oder der edle achtfache Pfad. Das sind dann, wie ich mit mir umgehen sollte, habe ich mal das Problem erkannt, um es loszuwerden. Denn das ist auch nicht mit dem bloßen Erkennen. Das hat Freud vielleicht nicht so klar gesagt. Er hat ja die Vorstellung, ich muss nur wissen, woran es liegt, dann ist es auch schon die Neurose behoben. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen an uns arbeiten. Aber wenn wir nicht wissen, woran es liegt oder die Ursachen nicht erkenne, werde ich an den Symptomen herumdoktern, aber die Krankheit nicht los.
Steffi, ich glaube ja, dass du auch deswegen so erfolgreich bist. Zum einen natürlich, weil du offensichtlich diese Zusammenhänge sehr gut erklären kannst und verständlich erklären kannst. Aber zum anderen ist dein Ansatz, so wie ich ihn verstehe, auch, dass die Normalgestörten, so nennst du die Leute, also die eben nicht krankhaft, pathologische Störungen haben, eben genau mit Anweisungen, wie sie jetzt zum Beispiel im die 4 edlen Weisheiten von Buddha, aber in deinem Fall halt psychologische Verfahrensweisen oder Herangehensweisen, dass jeder da selber schon mal erste Schritte gehen kann. Davon bist du überzeugt, oder?
Ja, das ist ja meine ganze Erfahrung als Psychotherapeutin beziehungsweise auch als Buchautorin. Und das ist, denke ich, auch der Grund, warum das Kind in dir muss Heimat finden, so wahnsinnig erfolgreich ist. Weil es im Grunde ein Problemlöse-Algorithmus darstellt, weil auf der strukturellen Ebene unterscheiden wir uns nicht. Na, wenn man in psychologischen Strukturen denkt und in das Kind in dir muss Heimat finden, habe ich ja eine Strukturebene klar gemacht mit dem Schattenkind und dem Sonnenkind. Also das Schattenkind symbolisiert halt alte, frühere negative Prägungen und das Sonnenkind steht für unsere gesunden Anteile, aber auch für all das, was wir uns selbst an neuen gesunden Haltungen und Verhaltensweisen kreieren können, denn heute sind wir ja groß und haben die Wahlfreiheit. Und da kann eben jeder mit sich selbst arbeiten, beziehungsweise sein individuelles Problem in dieser Strukturebene lösen. Weil, wie gesagt, die Strukturen sind eigentlich immer dieselben. Und deswegen bin ich auch sehr schnell darin zu erkennen, wo es eigentlich wirklich hapert. Ja, also man muss ja das Problem hinter dem Problem erkennen. Welcher Philosoph war das, der es nochmal gesagt hat? Du hast eben so viele zitiert, Albert. Der sagt ja, man muss erstmal das richtige Problem erkennen. Wer ja, war das nochmal?
Ja, Buddha, diese vier
Buddha, genau.
Wahrheiten.
Genau, weil viele doktern halt auf der Ebene der Symptome rum oder ihrer eigenen Projektionen rum und nicht auf der Ebene des tiefer liegenden Problems. Also ich will das mal ein bisschen konkreter machen. Also wenn ich grundsätzlich so ein Gefühl habe, und das haben unglaublich viele Menschen, so ein diffuses Gefühl, ich genüge nicht, dann ist das ja so die Brille auch, mit der ich die Außenwelt wahrnehme. Und wenn ich nicht grundsätzlich mal eher nicht genüge, dann laufe ich natürlich Gefahr, dass ich andere Menschen schnell als überlegen wahrnehme. Ne? Das ist dann meine Sichtweise. Wenn der andere aber überlegen ist und ich mich als den Schwächeren empfinde, dann habe ich vielleicht gelernt, mich da auch schon von Kinderzeiten ganz gut anzupassen, nach dem Motto, ich guck mal, wie du so drauf bist und was du von mir erwartest und ich versuche, deine Erwartungen zu erfüllen. Dann lasse ich mich auch aus Selbstschutz selber ein bisschen zu kurz kommen, weil ich habe ja Angst vor Ablehnung oder ich habe Angst vor Kritik oder Vernichtung von dem vermeintlich stärkeren Gegenüber und bin recht konfliktscheu und stelle meine Wünsche und Bedürfnisse in dieser Beziehung oft nach hinten. So, das kann ich natürlich nicht auf die Dauer tun. Irgendwann habe ich das Gefühl, ich komme zu kurz in dieser Beziehung und das verübel ich vielleicht ein bisschen auch mir selbst. Aber eigentlich noch viel mehr dem Gegenüber, ich sage jetzt mal dem dominanten Schwein, was hier eigentlich immer rumbestimmt, weil ich nicht reflektiere, dass ich mich eigentlich permanent freiwillig unterwerfe und anpasse. So, und jetzt bleibt mir vielleicht nur noch eine Wahl, ich muss mich aus dieser Beziehung lösen, um meine vermeintliche Freiheit wiederzubekommen. Weil ich es nicht schaffe, weil ich es nicht gelernt habe, schon als Kind nicht gelernt habe, mich innerhalb einer Beziehung selbst zu behaupten. So, und dann ist die Beziehung kaputt und bis dahin fiel vielleicht kein böses Wort. Dazu war ich ja zu konfliktscheu. Ich habe dem anderen ja nicht über meine Befindlichkeiten mitgeteilt. Und das muss ich alles verstehen. Wenn ich das nicht verstehe, dann dokter ich rum auf der Ebene, was weiß ich, mein Mann ist zu dominant. Völlig falsche Ebene. So, ich muss kapieren, was ist eigentlich das wirkliche Problem. Oder das Problem, mein Mann ist zu dominant, kommt vielleicht noch oben drauf. Vielleicht ist er tatsächlich auch ziemlich bestimmt und dominant. Vielleicht kommt auch beides zusammen. Man kann ja auch Flöhe und Läuse haben. Vielleicht kommt auch beides zusammen. Aber ich nehme jetzt mal den einfachen Fall. Er ist es gar nicht. Er hat einfach nur relativ klare Vorstellungen, formuliert die und geht selbstverständlich davon aus, was weiß ich, dass ich als seine Ehefrau schon sage, was ich will und was ich nicht will. Großer Irrtum. Tue ich nicht, habe ich nicht gelernt. Mein altes Kinderprogramm ist, wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich deine Erwartungen erfüllen. So. Und diese inneren Zusammenhänge, die muss ich reflektieren und verstehen. Dann kann ich sie bearbeiten, weil sonst versuche ich auf der völlig falschen Ebene anzusetzen.
Ja, ein ähnliches Beispiel finde ich das Thema Anpassung. Auch da, ich habe das eigentlich, würde ich Anpassung als was relativ oder in Teilen Positives assoziieren. Ich komme überall gut zurecht. Mich kannst du irgendwo in eine neue Umgebung schmeißen und relativ schnell werde ich mit Leuten warm werden und für Stimmung sorgen und so weiter. Das kann man ja positiv sehen. Aber es läuft möglicherweise so ein Autopilot in mir, der halt aus falschen Gründen mich zu so einem Entertainer-anpassungsfähigen Sonnenschein macht und dabei meine tiefer liegenden Probleme überschattet. Ne?
Und du bist ja nie wirklich in Kontakt dann mit den Menschen. Mhm. Ja, du bist ja eigentlich so der Menschendarsteller. Du bist halt der Lustige, der Unterhaltsame. Und das kenne ich auch ganz gut. Ich denke, das kennt jeder. So Menschen, die irgendwie ziemlich witzig sind, unterhaltsam sind, die auch immer Geschichten zu erzählen haben. Aber man hat nicht das Gefühl, dass man wirklich in Kontakt mit ihnen kommt. Und schon oft deshalb nicht, manchmal auch, weil sie selber wenig gegenfragen, wer bist du eigentlich oder wie geht's dir, sondern sofort in ihre Inszenierung gehen. Und dadurch lässt du dich erstens selbst zu kurz kommen, aber auch mal wieder die Beziehung, weil es wirkt sich ja auch immer auf die Beziehungsgestaltung aus. Und dahinter liegt eben auch oft, ich muss leisten, um geliebt zu werden. Ich muss liefern, ich muss witzig sein, ich muss unterhaltsam sein. Und das ist ja auch anstrengend. Na, und dann gehen die Leute nach Hause und dann sind sie erstmal erschöpft und legen sich vielleicht ins Bett und fühlen sich wieder ein bisschen depressiv und leer. Und wenn sie rausgehen, dann gehen sie wieder in ihr Darstellerkostüm.
Ja, und das ist es. Die Maske und die Rolle, die man einen, die kommuniziert, die knüpft Verbindungen an. Aber was das Ergebnis ist, ist Entfremdung, weil ich bin ja gar nicht die Maske oder ich bin ja gar nicht die Rolle. Und deshalb ist Anpassung so lange gut, Jan, solange du dich immer mitnimmst.
Solange du authentisch bleibst.
Ja, richtig, das wollte ich sagen. Ja. Genau. Klar.
Also wir müssen ja wirklich beides können, um gute, gelingende und harmonische Beziehungen zu führen. Also idealerweise ist man in einer guten Balance zwischen Anpassung und Bindung. Das heißt, man kann sowohl nachgeben und auch dem anderen zuliebe gern mal was machen oder einen Kompromiss aushandeln. Dazu ist man gut in der Lage, aber man kann auch sich abgrenzen, wenn es einem wichtig ist und so sagen, na, ein bisschen nicht weiter und da gehe ich jetzt meinen eigenen Weg. Bei der Bindung geht es ja immer um die Frage, was haben wir gemeinsam? Wie kommen wir miteinander klar? Und bei der Autonomie geht es immer um die Frage, wo unterscheide ich mich von dir? Wo bin ich anders als du? Und Menschen, die in einer guten Balance sind, die können sowohl mit einem guten Gefühl Ja sagen, als auch mit einem guten Gefühl Nein sagen. Na klar, ich meine, die haben natürlich manchmal auch, sie wollen nicht enttäuschen, aber sie können auf jeden Fall Nein sagen und auch öfter mal mit einem guten Gefühl. So. Und Menschen, deren innere Balance aus dem Gleichgewicht ist, die können weder mit einem guten Gefühl Ja noch Nein sagen, weil wenn sie Ja sagen, haben sie schnell wieder das Gefühl, sie verbiegen sich wie in alten Kindertagen und wenn sie Nein sagen, haben sie Schuldgefühle.
Und dabei spielt dann ja aber auch das Über-Ich nochmal eine wichtige Rolle, oder? Oder ist das Über-Ich letztlich so eine nochmal eine Konstruktion, die dein Schatten- und Sonnenkind mit umfasst?
Ja, ich nenne es nur nicht Über-Ich, okay. Das ist so ein bisschen freudianisch veraltet. Ich nenne es das Erwachsenen-Ich und das Erwachsene-Ich ist einfach, also bei Freud war das Über-Ich ja tatsächlich auch so eine moralische Instanz. Mhm. In der modernen Psychologie spricht man vom Erwachsenen-Ich und das Erwachsene-Ich ist einfach unsere Fähigkeit des rational vernünftigen Denkens. Da geht es eben nicht um die Emotionen, sondern da geht es um das nüchterne, logische, sachliche Denken. Und das kann uns halt ungeheuer behilflich sein, um eben Dinge zu verstehen, zu reflektieren und auch Dinge zu verändern. Also um einen Abstand zu Emotionen zu bekommen, die sich eigentlich nicht aus dem gesunden Kern unseres Wesens ergeben, sondern eigentlich aus alten Prägungen, also die eigentlich aus der Vergangenheit kommen und unsere Gegenwart immer wieder stören, wie zum Beispiel Gefühle von Minderwertigkeit, Unterlegenheit, Angst und so weiter, aber die gar nichts mit dem Hier und Jetzt der Gegenwart zu tun haben, sondern mit alten Prägungen aus der Vergangenheit.
Mhm. Albert, das ist ja dieser alte August, von dem du häufig sprichst, ne? Also auf den man aufpassen muss, wo man eben, wenn man das Gefühl hat, da ist jemand jetzt wieder im Autopilot unterwegs, weil damals die Mutter gesagt hat oder der Vater oder was auch immer dazu geführt hat. Wo würdest du sagen, wo ist da die Schnittmenge zwischen dem, was die Steffi gerade gesagt hat und der Philosophie, die du praktizierst?
Das ist fast deckungsgleich, würde ich sagen, denn die Alten, ohne von der Neurobiologie und von der Psychologie und von Forschungsergebnissen auch nur eine Ahnung gehabt zu haben, wie wir sie heute haben, haben sie durch das Verstehen des Menschen eigentlich auch schon erkannt. Diesen Zusammenhang zwischen Prägung und zwischen den Problemen, die dann später im Erwachsenenalter auftauchen. Beispielsweise, ich nur zwei Beispiele nennen, Konfuzius sagte mal, und Steffi hat das ja auch erwähnt, strukturell sagt sie, sind wir alle gleich. Bei Konfuzius heißt das, also wenn wir geboren sind, sind wir alle gleich und dann geht's auseinander. Also das stimmt so natürlich auch nicht, wir haben andere genetische Code und außerdem fängt, und da will ich das zweite Beispiel, die Prägungen fangen ja schon an im Mutterleib sehr stark und eigentlich sind sie auch epigenetisch schon durch Vorgenerationen irgendwie lasten, die als Karma oder als Hypothek irgendwie in unserem Körper noch drin, aber sehr stark sicherlich in der pränatalen Phase, auch das hat die moderne Wissenschaft eigentlich herausgearbeitet und da gibt es eine uralte Stelle, 2300 Jahre alt oder 2500 im Li Gi, Buch der Riten, auch im chinesischen Kontext, da spricht man von der Erziehung im Mutterleib. Und da gibt es so ein Beispiel gesagt, also die Fürstin von So, die achtete schon darauf, dass sie in der Schwangerschaft nicht zornig wurde, dass sie sich nicht anlehnte an irgendwelche Gegenstände, also egal, wie jedenfalls ganz deutlich wurde, dass die offensichtlich schon erkannt haben, dass man im Mutterleib schon das Wachstum anfängt und schon die ersten Prägungen anfängt. Entweder bin bin ich laut oder leise oder zornig. Der Embryo kriegt ja alle Gefühlsregungen der Mutter oder auch des Mutter-Vater-Beziehung. Was da geschieht, kriegt es schon mit und da fängt es schon an. Ich denke, es ist noch schwieriger dann, wenn man dann aus dem Bauch kommt und was dann in den ersten Wochen und vor allen Dingen in den ersten 2 Jahren geschieht, ob man so angenommen wird, wie man ist oder eben nicht, was häufig geschieht oder nicht so. Anstatt, dass die Eltern sagen, du bist gut, so wie du bist, fangen sie an, an einem rumzumäkeln und dann passiert der ganze Mechanismus, wird da in Gang gesetzt, den Steffi sehr gut beschrieben hat und den die Alten auch schon kannte. Und vielleicht als letztes dann nur noch, dass das ein Bewusstsein dafür da war. Der Platon hat die gewagte These vertreten oder hat dann einmal gesagt, also im Idealstaat sollten die kleinen Kinder den Eltern weggenommen werden, weil sie da nur oder weil sie da sehr, sehr viel Übles empfinden und den besten Erziehern übergeben werden. Das ist natürlich nicht realisierbar und ist auch keine gute Empfehlung. Aber was er wohl offensichtlich gesehen hat, ist genau das, was Steffi gesagt hat, dass wir in der Welt leben, in der wir leben mit vielen Aggressionen und unausgeglichenen Menschen auf der nationalen Ebene mit Kriege, hat immer darin seine Wurzel, dass wir leider schon in frühesten Kindern, also häufig, nicht dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen, diese Ja-Sagen zu sich, diese Ausgeglichenheit mitbekommen und dann später ran rumdoktern und wenn es uns nicht gelingt, dann entwickeln wir negative Gefühle, aus den negativen Gefühlen Aggressionen und deshalb leben wir in der Gesellschaft, in der wir leben.
Also auf der Herfahrt hier nach Reit im Winkel habe ich mir heute deinen Podcast angehört, Stahl aber herzlich. Ich finde es ein sehr spannendes, eben für alle die, die sich auch mal so damit beschäftigen möchten, was kann ich denn tun oder wie läuft denn sowas? Dafür ist das, glaube ich, eine super Einstiegsmöglichkeit, also Stahl aber herzlich, wo du mit tatsächlich die Zuhörer beiwohnen lässt in so einer Therapiesitzung, letztlich meistens in der ersten Therapiesitzung. Und heute, und die erste Folge nach der Sommerpause, habe ich von der Anna gehört und war da wirklich auch, also hat mich ziemlich getroffen, was für eine Jugend manche Menschen oder Kindheit manche Menschen durchmachen eben und was sie damit dann auch für ein Paket mit sich rumschleppen. Also das war mal so die Empfehlung, in diese Richtung da mal auch zu hören, bei dir reinzuhören. Der andere Podcast heißt So bin ich eben, den du mit Lukas Klaschinski zusammen machst, der ja auch schon mal bei uns zu Gast war. Auch sehr zu empfehlen, wo es eher die übergreifenden Themen geht. Was ich aber sagen wollte, jetzt hast du einen mega Bestseller. Deine Podcasts erreichen unglaubliche Mengen an Menschen, also eine sehr hohe Reichweite. Und trotzdem würde ich sagen, nur ganz wenige von den Normalgestörten, zu denen wir ja alle gehören, ich glaube, jeder ist normalgestört und dann gibt es noch ein paar schlimmere Fälle, aber nur ganz wenige betreiben diese Selbstreflexion und ganz wenige arbeiten da strukturiert an sich selbst. Und ich zum Beispiel würde auch sagen, klar könnte ich noch viel mehr oder müsste ich vielleicht auch noch viel mehr Themen aufarbeiten. Was glaubst du, woran liegt das? Ist das eine normale Hemmung, dass man eben das Gefühl hat, ja, das mache ich nächste Woche? Oder was hält uns ab, da jetzt in die Selbstreflexion zu gehen und die ersten Schritte zu gehen?
Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass es so wenige sind, aber ich bin natürlich da auch in einer anderen Blase unterwegs. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich viele auf den Weg machen, vor allen Dingen auch junge Leute immer früher, weil die viel aufgeschlossener sind für psychologische Themen. Frauen sowieso, eigentlich die störrischste Zielgruppe, muss ich tatsächlich sagen, sind Männer, vor allen Dingen, wenn sie ein bisschen älter sind, die da so wenig Zugang zu sich haben, was natürlich schade ist, weil sie sind ja ein wichtiger Teil von unserer Gesellschaft und wenn Männer halt so einen schlechten Zugang zu sich und ihren Gefühlen haben, dann hat das natürlich weitreichende Auswirkungen. Und warum Männer da so wenig selbstzugewandt sind, hat, denke ich, sehr viel mit der Sozialisation zu tun, weil es irgendwie über viele oder fast alle Kulturen irgendwie so ein Erziehungsideal ist, so männliche Stärke, also dass Männer stark sein müssen, mutig sein müssen. Schwäche ist bei Männern ein ganz schlecht angesehenes Gefühl. Und sie werden halt auch oft dahingehend erzogen. Mädchen dürfen das. Mädchen dürfen auch mal weinen und so weiter. Die dürfen sich mal hilflos fühlen. Also die dürfen ängstlich sein. Das heißt, die entwickeln von Anfang an einen viel besseren Kontakt zu ihren Gefühlen. Damit natürlich auch eine bessere Empathie. Und Empathie ist ja eine ganz grundlegende Notwendigkeit unseres gesellschaftlichen Miteinanders. Weil im Grunde das meiste Übel dieser Welt, sage ich immer, entsteht aus dem Mangel an Mitgefühl. Ne? Wenn wir viel mitfühlender wären, wird ganz, ganz viel überhaupt nicht passieren mit Mitgefühl. Ne? Und aber mitfühlen kann ich ja nur, wenn ich selber einen Zugang zu meinen Gefühlen habe. Ne? Weil so, wenn ich überhaupt keinen Zugang zu meiner eigenen Trauer habe oder zu Hilflosigkeit, dann kann ich die beim anderen nicht mitfühlen, auch nicht erkennen. Oder ich werte sie ab, genau wie ich es bei mir abwerte und wegdrücke. Und ich denke, das halt eben hat ganz, ganz viel mit unseren kulturellen falschen Leitlinien zu tun, auch in der Erziehung von Kindern. Und es ist eigentlich unpackbar. Also dass die Psyche ist doch wirklich alles, was wir sind. Also genuin biologische Forschungsgebiete sind ja der ganze emotionale Bereich, dann Denken. Denken und Gedächtnis, Erinnern, Gedächtnis sind Grundlagenforschung, psychologische, dann natürlich Verhalten und natürlich unsere Wahrnehmung, sprich unser Bewusstsein. Also alles, was uns ausmacht, alles, was uns ausmacht. Und da zu sagen, darum kümmere ich mich nicht, nicht? Oder Psychologie, das ist doch sowas für Weicheier oder so, das ist natürlich eine fürchterliche, dümmliche Ignoranz, wenn ich es mal so auf den Punkt bringen darf.
Ja, ich bin auch froh, wenn bei mir ab und zu auch mal Männern die Tränen kommen, weil wir über Wesentliches sprechen. So geschehen vorgestern auf meinem letzten Seminar. Ich sag immer, wenn die Tränen da nicht kommen, dann ist die Veranstaltung misslungen. Aber es gelingt auch Männern und da freue ich mich auch drüber. Und Steffi hat auch völlig recht, da sind die Schwellen eigentlich gesellschafts- und historisch bedingt bei Männern doch ganz anders als bei Frauen oder jungen Leuten.
Ja. Was halt einfach so schade ist, weil Männer sich dadurch auch einen Teil ihres Erlebens rauben, also nicht so wirklich alle Emotionen zur Verfügung haben. Und sie können es genauso gut wie Frauen, sie werden nur nicht so erzogen. Das ist halt schade. Und Männer sind natürlich auch von Natur aus, und was, das finde ich gar nicht schlecht, auch ziemlich lösungsorientiert. Die wollen natürlich auch schnell eine Lösung und nicht lange so in ihren Gefühlen darum dümpeln. Aber die Gefühle brauchst du auch, um die richtige Lösung zu kommen. Und dann habe ich aber auch oft erlebt in der Psychotherapie mit Männern, wenn sie dann eine Lösung haben, sind sie dann auch recht flott in der Umsetzung. Bäm, dann machen sie es auch, während da die Frauen manchmal noch die eine oder andere Schleife nochmal drehen.
Um da jetzt dann ganz konkrete Einstiegsmöglichkeiten nochmal dazulassen. Ich habe jetzt gestern in der Vorbereitung mal den Persönlichkeitstest gemacht, den du auf deiner Website hast, den man da kostenlos machen kann. Und ich glaube, 40 Fragen waren das, die ich da zu beantworten hatte. Würdest du sagen, das ist so eine erste Möglichkeit, so eine niedrigschwellige Möglichkeit, da mal ein bisschen näher an sich ranzukommen? Weil das Ergebnis fand ich tatsächlich sehr interessant. Aber jetzt auch nicht, hat mich jetzt auch nicht total überrascht, aber es war sehr interessant, nochmal in der umfassenden, ja, so eine Exegese oder umfassend zu sehen, wie man tickt.
Genau, das ist echt ein cooler Test, wenn ich das mal so sagen darf. Da geht es eben um die 16 Persönlichkeitstypen, die man so herausgefunden hat. Und ich habe da meinen eigenen Test zu entwickelt und bin auch zutiefst überzeugt von diesem Konzept. Auch wenn es in der reinen Wissenschaft manchmal so eher so ein bisschen in der Kritik steht. Aber ich glaube, das liegt eher an der Art und Weise der Studien. Weil ich arbeite so lange damit, habe so viel Erfahrung damit und finde es einfach goldrichtig. Und da kann jeder mal gucken, was bin ich eigentlich für ein Persönlichkeitstyp. Das geht auch erstaunlich in die Tiefe und auch erstaunlich in die Breite. Und das ist zum Beispiel eine ganz schöne Art, um sich selbst zu reflektieren auch. Mhm. Ja, denn auch wenn man sagt, nee, das haut jetzt aber nicht hin oder das trifft jetzt nicht auf mich zu, muss man ja erstmal drüber nachdenken. Also Das ist ja auch schon eine Selbstreflexion, zu sagen, ach nee, das bin ich jetzt nicht so. Ne? Aber der Test ist eigentlich so genau, beziehungsweise dieses Konzept ist so genau, dass wenn man seinen richtigen Persönlichkeitstyp gefunden hat, dann trifft bestimmt 95% der Beschreibung hin. Aber manchmal testet man sich auch nicht so ganz sauber, denn wie alle guten psychologischen Tests hängt das Ergebnis natürlich auch ein bisschen von der Selbsteinschätzung ab.
Bei 2-3 Fragen hätte ich gerne eine dritte Antwortoption gehabt, aber genau, ja. Okay, Albert, für dich zum Abschluss nochmal die Frage, wo, wenn du die Zusammenhänge zwischen Psychologie und Philosophie siehst, wo glaubst du, sollten sich die beiden Disziplinen stärker zusammenkoppeln?
Auch die koppeln sich ja schon zusammen. Es gibt den Jaspers-Lehrstuhl für die philosophischen Grundlagen der Psychotherapie, besetzt von Thomas Fuchs, den ich sehr schätze. Ja, und ich sage ja immer in der, was ich da studiere oder weitergebe, die Philosophie der Antike, die verstand sich als Seelenheilkunde, kommt nicht von nirgendwoher. Das erste Buch über die Seele hat Aristoteles geschrieben. Perites Psyches. Also die Überschneidungen sind dann groß. Ich habe, muss ich sagen, überraschend unverhältnismäßig viele Psychotherapeuten in meinen Seminaren und wir verstehen uns blendend und die können auch immer aus ihrem Fach, ich bin kein Fachmann in Psychologie, können die auch immer vieles beisteuern und wir kommen immer zu dem Ergebnis, ja, was die Alten schon alles gewusst haben, was heute Stand der Wissenschaft ist. Ja, die Philosophen haben sich gefragt, wie soll man leben, wie soll man gut leben? Und Stefanie hat ja ihr viertes Bedürfnis, gute Gefühle. Man kann auch sagen, die ganze praktische Philosophie der Antike und Weisheitslehre in Ost und West stand unter dem der Aufgabe, gute Gefühle zu suchen. Sie nannten das eben das gute Leben. Aber es war natürlich ein Glück, das war Glück. Eudaimonia. In allen, weißt du, die haben da auch nicht so drüber gestritten, was denn Glück ist. Die hatten dann nur gesagt, so grundsätzlich gute Gefühle. Am besten nicht immer, das haben sie auch erkannt, geht nicht, aber doch so eine, die nannten das dann heitere Gelassenheit, so eine Grundstimmung, auf den dann jeden Tag wieder immer so ein toller Moment erwachsen kann. Und wie komme ich dahin? Und das ist natürlich auch die Frage, die dann auch so beantwortet ist, wie komme ich weg von all dem, was mich daran hindert, diese ganzen negativen Gefühle und Affekte. Und da, das ist ja die, wo Steffi dann ja auch arbeitet. Also ich konnte mich in allem wiederfinden, was sie gesagt hatte. Und ich konnte meine alten Freunde aus der Philosophie in all dem wiederfinden, die schon unglaublich viel davon gewusst haben.
Und das wäre meine Abschlussfrage an dich, Steffi. Hast du denn auch hin und wieder oder konsultierst du auch hin und wieder Philosophen oder ist dir das zu abstrakt?
Ach, früher mehr. Ich hatte auch Philosophie-Leistungskurs und da habe ich mich mehr mit diesen Themen beschäftigt. Im Moment weniger, aber ich finde es eigentlich ziemlich spannend, hier diesen Podcast. Ich habe schon überlegt, den werde ich mir jetzt auch öfter machen.
Ja, wir bitten darum, super.
Vielen Dank, Steffi, das war sehr nett von dir.
Okay, das war es soweit von unserer Seite. Wir fanden es wirklich super spannend, super viele Impulse, die wir, glaube ich, auch nochmal, wir haben ja eine eigene Serie auch zum Thema Glaubenssätze, da waren heute auch ein paar dabei, die wir nochmal in unserer Serie besprechen werden. Von uns noch der Hinweis, ich glaube, dein Arbeitsbuch zu Wer wir sind ist das aktuellste Buch von dir. Insofern, wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes. Und umgekehrt würden uns freuen, wenn der Kontakt mit dir und Lukas irgendwie aufrechterhalten wird. Wir hören natürlich auch öfter bei euch rein. Vielen Dank, dass du bei uns am Start warst, Steffi, und bis irgendwann mal.
Ja, vielen Dank, Steffi.
Ja, danke. Ja, danke euch für das interessante Gespräch.
Für euch vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com